Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute Maximilian Pollux zu Gast ist. Ein Mann, der mit Ende 30 schon viel erlebt hat, auch viel Schlechtes. Er hat geklaut, er hat betrogen, er war so kriminell, dass er knapp 10 Jahre im Gefängnis war. Heute spricht er über diese Zeit und versucht, andere von kriminellen Handlungen abzuhalten mit seiner Geschichte. Der Mann mit der, ich sag mal, 180-Grad-Wende. Guten Morgen, Maximilian Pollux.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, das ist toll, dass Sie da sind. 180-Grad-Wende, das heißt, Sie gucken heute in die komplett andere Richtung. Wenn Sie jetzt über Ihre Schulter gucken, auf den jungen Mann von damals, der Sie da so vor 20 Jahren waren, wie sehen Sie den?
Natürlich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil ich sehe diesen Idealismus noch, den ich hatte. Ich sehe diese Träume, die es mir eigentlich einfach gemacht haben, so zu leben, wie ich es damals getan habe. Und ich sehe natürlich aber auch die Konsequenzen, die das nach sich gezogen hat. Und bei mir, dadurch, dass ich jetzt mit Jugendlichen arbeite, die an denselben Punkten stehen, an denen ich damals war, bekomme ich ständig den Spiegel vorgehalten, wie ich wirklich war. Und ja, das ist manchmal gar nicht mal so einfach, sich so zu sehen.
Mhm. Maximilian Pollux ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Ende 30, knapp 10 Jahre im Gefängnis gewesen. Heute ist er unterwegs, um aufzuklären, um andere davon abzuhalten, auch kriminell zu werden. Sie haben gerade von den Träumen gesprochen, dieses jungen Mannes, den Sie da sehen, wenn Sie über Ihre Schulter gucken, 180 Grad zurück. Wovon hat er denn geträumt?
Ach, im Grunde wollte ich kein super böser Krimineller sein, sondern ich hatte die Vorstellung von jemandem wie vielleicht Robin Hood, der ja auch ein Gesetzloser war, ein Outlaw und trotzdem keine böse Person. Ne? Und das war so ein bisschen das, was ich auch vorhatte, als ich als wirklich junger Mensch an den Rand der Gesellschaft getreten bin. So.
Wie hat es denn angefangen? Wer oder was hat Sie zu einem kriminellen jungen Mann gemacht?
Die Frage kann man so einfach nicht beantworten, aber eine große Rolle haben tatsächlich Filme gespielt. Ich habe auch sehr, sehr viel gelesen. Wie gesagt, ich habe mich orientiert an Figuren, die gar nicht real waren oft. Und natürlich auch der Freundeskreis. Die Gegend, in der man aufwächst, spielt immer eine Rolle. Aber die meisten Motive sind wirklich intrinsische Dinge gewesen, wie zum Beispiel die Suche nach Aufmerksamkeit, die Suche nach Anerkennung, die Suche nach Abenteuer und schlussendlich auch der Wunsch nach Geld.
Hm. Gab's zu wenig Taschengeld oder hatten Sie zu große Wünsche?
Also das Taschengeld hätte für mich nicht genug sein können. Ich komme vielleicht noch aus so einer Generation, in der man ganz oft gesagt hat, schaffe Häusle bauen und wer viel hat, der ist was und so. Also, das ist schon auch mit mir mitgesprungen. Also ich bin da ein Kind der 80er. Ich dachte, ich muss so schnell wie möglich viel, viel haben.
Um das mal zu sagen, Jahrgang 83, in Nürnberg geboren und groß geworden, mit einer alleinerziehenden Mutter. Hat das irgendeinen Auslöser gegeben? War kein Kontrollmedium da?
Also meine Mutter hat relativ früh auch neu geheiratet. Ich bin auch adoptiert worden von meinem Stiefvater dann und habe ein super gutes Verhältnis mit ihm. Nichtsdestotrotz hat mir ein Männerbild gefehlt, wie ich es mir eben vorgestellt habe. Und das konnte er nicht bedienen. Es war ein ganz aufgeräumter, zuverlässiger, arbeitsamer Mann. Und ich habe eher jemanden nachgeeifert, der, naja, heute würde ich fast sagen, unzuverlässiger ist. Also der sprunghafter ist, der impulsiver ist, der...
Der cooler ist.
Cooler ist, ja.
Und der Onkel war cool, ne?
Ich hatte einen coolen Onkel, also den ich damals wirklich für cool hielt, einfach aufgrund des Lebenswandels. Und man wusste nicht, was der beruflich macht. Er hatte immer Geld, immer andere Autos, immer andere Frauenbekanntschaften, ist viel gereist. Und später irgendwann habe ich dann verstanden, dass er tatsächlich ja, sein Geld mit kriminellen Aktivitäten verdient.
Wenn Sie das heute betrachten, wie unfair war das, dass der Onkel, also dass aus der eigenen Familie die Intention kam, den jungen Kerl, 13 waren Sie damals, glaube ich, ne, den jungen Kerl zu einem Kriminellen zu machen und ihm zu sagen, könntest du für mich einen Job erledigen?
Ich betrachte das im Nachhinein nicht wirklich als unfair, weil Menschen wie mein Onkel, die sind eine gewisse Art von Raubtier und die erkennen ihre Beute, wenn man so will. Und tatsächlich funktioniert das nur mit Jungs oder mit Kids, die dann auch eine Veranlagung dafür haben und das freiwillig suchen. Also in meiner eigenen Familie wollte nicht jeder mit dem rumhängen. So, ne? Es gab Cousins, die da gar kein Interesse hatten, hier irgendwie so da früh losfahren und auf irgendeinen Flohmarkt oder irgendwas abholen und dann da warten in irgendeiner Lagerhalle. Und ich fand es immer mega interessant.
Dann beschreiben Sie doch mal bitte, was hat der Onkel denn der Beute, also ihm, Ihnen gesagt, was Sie machen sollen? Was war der erste Job?
Also es gab immer kleinere Sachen, aber eine der ersten Sachen war dann tatsächlich mal eine Fahrt in die Niederlanden, um dort eine Tasche abzuholen, nicht groß zu fragen, die Tasche zu bringen. Und das war für mich vollkommen in Ordnung. Hm. Wenn ich heute darüber reflektiere, ist mir klar, dass das so der Einstieg in die Schwerstkriminalität war. Aber ich hätte das, glaube ich, so blöd wie es klingt, aber ich hätte das auch allein geschafft. Also sobald er auch nicht mehr da war, um mich irgendwie in irgendeine Richtung zu schieben, habe ich mir die nächsten Menschen gesucht, die so waren wie er.
Das heißt, Sie haben das ganz proaktiv gemacht?
Ich würde immer sagen, dass ich da nicht reingerutscht bin, sondern reingelaufen. Die Frage ist so ein bisschen, ob ich wusste, worauf ich mich einlasse. Das muss man verneinen. Aber ich wollte das haben.
Dann ist niemand da, der das stoppen kann?
Definitiv nicht. Also, und da, um nochmal an die Frage vorher anzuknüpfen, meine Mutter ist eine sehr strenge Frau. Also die ist sehr aufmerksam, sehr streng.
Haben Sie hinter die Ohren gekriegt?
Ich nicht so, dass ich mich negativ dran erinnere. Mhm. Aber ich damals, also das klingt heute so sehr, sehr schwierig, wenn man das sagt. Aber damals wurde man noch verhauen, wenn man. Also ich erinnere mich an einmal, als ich nicht heimgekommen bin und dann irgendwie die mich 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden lang gesucht haben. Da wurde ich dann zum Beispiel verhauen.
Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Es gibt überhaupt keinen guten Grund, um Kinder zu hauen.
Absolut.
Der Unterschied, den wir heute machen, ist es aus Wut basiert und weil jemand betrunken war oder so oder tatsächlich danach derjenige sich sogar schlecht gefühlt hat. Aber fürs Kind ist es immer eine schwierige Botschaft. Und ich habe gerade eben erst so eine Diskussion wieder gehabt. Da ging es darum, dass jemand geschlagen hat, also auch ich das früher getan habe, nachdem man angespuckt wurde. Und da kommt aus der Gesellschaft ein ganz, ganz breites Verständnis. Mhm. Ja, also an der Stelle, da würden 80% meiner Followerschaft sagen, da, ja, da ist es okay, wenn, also da kannst du, ne, das ist dann nicht verkehrt. Ich sage heute, dass es immer, immer, immer falsch ist.
Um da nochmal zurückzukehren, hat Ihre Mutter keine Handhabe gehabt, sie irgendwie zurückzuhalten?
Keine Mutter hat es. Das ist eine Illusion, die Eltern vielleicht auch brauchen, um ihren Job gut machen zu können. Aber es gibt den Punkt im Leben eines Kindes, und das beginnt eben dann mit der Pubertät und geht dann voran, in dem die Eltern loslassen müssen zu einem gewissen Punkt. Und in der Zeit haben sie absolut keine Chance zu intervenieren. Da geht es einzig und allein darum, wen trifft dieses Kind in dieser Zeit und wie resilient wurde es erzogen. Wie viele Bedürfnisse hat es, die nicht gedeckt sind und die jetzt plötzlich durch neue Freunde, von denen man oft sagt falsche Freunde, ich sage jetzt einfach mal neue Freunde oder neue Hobbys, wie zum Beispiel auch Drogenkonsum, wie viele dieser Bedürfnisse dadurch dann gedeckt werden. Und da können die Eltern natürlich vorbereitend einen guten Job machen, einen besseren Job machen, einen schlechteren Job machen. Aber die Idee der Kontrolle oder des der wirklichen Einflussnahme zu einem gewissen Punkt, also den Zahn muss ich den Eltern leider ziehen.
Jetzt machen viele Kinder Dummheiten. Das kennt jeder irgendwie. Nach Hause zu kommen und sagen, Mama, Papa, ich habe was Dummes gemacht und dann wird darüber gesprochen. Bei Ihnen ist aus diesen Dummheiten dauerhafte Kriminalität geworden. Mhm. Und irgendwann gab es diesen ersten Haftbefehl. Ein Haftbefehl bedeutet, greifen wir den Kerl irgendwo auf, müssen wir ihn verhaften. Mhm. Wann ist das wie, wo passiert bei Ihnen?
Also tatsächlich hatte ich meine erste Hausdurchsuchung mit 14. So, also meine Eltern wurden schon sehr, sehr früh konfrontiert und mussten dann auch eine Entscheidung treffen. So, stehen wir noch zu unserem Sohn? Wo sagen wir uns los?
Erklären Sie mal bitte die Hausdurchsuchung.
Also normalerweise mit 14 wird man strafmündig. Spätestens dann wird die Polizei versuchen, Verbrechen auch aufzuklären, die von diesen, ich war ein jugendlicher Intensivtäter, von diesen Kindern begangen werden. Und die kommen dann nach Hause mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Heißt, sie dürfen alles durchsuchen normalerweise, wo sich der Jugendliche unüberwacht aufhalten kann. Also da ist das Schlafzimmer der Eltern meistens nicht dabei, aber das Kinderzimmer definitiv. Und dann kommt dann die Polizei und durchsucht das alles. Und ich glaube, die meisten Kids denken in dem Moment an sich, so, oh, jetzt wird mein Zimmer durchsucht vor meiner Mutter dann noch und das ist ja super peinlich und die nehmen mir meine Sachen weg. Aber die Praxis in der Jugendarbeit zeigt mir heute, dass die Folgen für die Eltern viel schlimmer sind, als das die jugendlichen Täter wirklich in dem Moment begreifen. Mhm. Weil für die Eltern ist es ganz ähnlich wie ein Einbruch. Die haben das nicht kommen sehen, die wissen nicht, warum jemand da ist, die haben ja nichts getan, so gesehen. Und das Gefühl ist das gleiche, man verliert das Hoheitsrecht über sein eigenes Zuhause.
Und an dieser Stelle ist da nicht so ein Mutter-Sohn-Bruch gekommen?
Ich denke an dem Tag erstmal überhaupt nicht, weil an dem Tag hieß es erstmal, jetzt kommen bewaffnete, uniformierte Männer und nehmen mein Kind mit. Und es gab Momente, wo meine Mutter gesagt hat, oh, jetzt und wenn die dich mitnehmen, ist super. Aber in dem Moment, als es dann passiert ist, greift dann doch auch wieder der Mutterinstinkt. Dann ist so, oh Gott, wo bringt ihr mein Kind hin? Und dann hat sie auch, glaube ich, im nächsten Gedanken schon, was kann ich jetzt tun, um ihm wieder zu helfen oder für ihn da zu sein? Und das ist für Eltern ein unerträglicher Spagat zwischen wie strafe ich oder wie korrigiere ich und wann ziehe ich zurück. Das wird noch schlimmer bei älteren Drogensüchtigen zum Beispiel, wo wir die Frage immer haben, was mache ich? Entziehe ich ihm Geld, Liebe, Unterstützung oder unterstütze ich, um eben den Kontakt nicht zu verlieren? Sehr, sehr schwierig.
Als Jugendlicher kriminell geworden und als junger Mann war Maximilian Pollux so kriminell, dass er ins Gefängnis musste. Maximilian, wenn der Richter zu Ihnen sagt, als junger Mann, 13 Jahre Haft, das war die Strafe damals, was passiert denn im jungen Menschen? Was ist in Ihnen passiert?
Also ich glaube, es ist auch sehr individuell. Bei mir war mein Mindset zu dem, ich war vor meiner Verhaftung 2 Jahre auf Flucht gewesen. Tatsächlich nach diesem Haftbefehl war ich dann 2 Jahre in Europa unterwegs und ich war fast ein bisschen froh, wieder nach Deutschland ausgeliefert zu werden. Ich bin in den Niederlanden verhaftet worden, hatte dann 2 Jahre U-Haft, also wirklich schon wieder im Grunde 4 Jahre des Lebens als Hardcore-Krimineller, wenn man so will. Es gibt dann einen Prozess, der nennt sich Prisonisierung. Desto länger man im Gefängnis ist, desto mehr identifiziert man sich mit der Rolle des Gefangenen. Und zu dem Zeitpunkt, als dann dieses Urteil gefällt wurde, habe ich, wenn ich es ganz, ganz offen sage, ich habe mich eher wie Martin Luther gefühlt. Irgendwie hier stehe ich, ich kann nicht anders, als wie ein echter Verbrecher oder wie jemand, der was falsch gemacht
hat. Weil diese Prisonisierung schon eingesetzt hat.
Für mich war das die Folge meiner inneren Haltung. Und insofern...
War es eine Art Erlösung vielleicht sogar, zu wissen, okay, jetzt wird da was gesprochen und jetzt geht's dann mal richtig los für mich mit Gefängnis?
Nee, weil ich dachte, ich hatte natürlich bis zuletzt gehofft, weniger Strafe zu kriegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und insofern 13 Jahre, 15 Jahre ist die Höchststrafe für meine Taten. Ich habe ein sehr hartes Urteil empfangen.
Wie genau hießen denn die Taten? Haben Sie das noch im Kopf?
Hauptsächlich Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln, dann Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Waffenhandel, zusammen eben mit Körperverletzung war dabei, räuberische Erpressungen waren dabei, das aber alles im Milieu stattgefunden hat. Also ich habe nie auf der Straße verprügelt oder in den Kiosk überfallen oder so. Das waren immer alles milieugebundene Taten, also Drogendealer überfallen, mal einen Schuldner verletzt, solche Dinge. Und dann gibt es eben 13 Jahre. Ich hätte mit einer Aussage eben, also durch Verrat, hätte ich sehr, sehr viel weniger Strafe erhalten können.
Das ist dieses typische, es gelten mildernde Umstände, wenn genau. Sie uns helfen.
Das nennt sich Paragraph 31 im Drogengeschäft sozusagen. Und dann macht man eine Aussage, die einen auch selbst belastet und eben andere Leute. Und dann bekommt man weniger Strafe. Und ich habe mich da verweigert.
Warum?
Aus dem Ehrgefühl heraus, aus dem Folgenwollen eines gewissen Kodex, das ich damals für richtig empfunden habe. Und dadurch wurde die Strafe auch erträglich, weil ich einfach, okay, das ist der Preis sozusagen für meine aufrechte Haltung. Was mir damals nicht bewusst war, ist, dass ich dachte nämlich, ich habe niemanden verraten. Ich tue niemanden weh. Ich werde niemanden hier mit reinziehen. Und das habe ich jahrelang auch aufrechterhalten, bis ich irgendwann begriffen habe, dass ich durch diese innere Haltung meine Familie verraten habe. Meine kleine Schwester, die ohne mich aufwachsen musste. Mein kleiner Bruder, der ohne mich aufwachsen musste. Meine Mutter, die alles alleine klären musste und jahrelang mit diesem Stigma leben musste. Das ist mir aber in dem Moment nicht bewusst geworden.
Das ist mir klar, dass Sie dort Verrat betrieben haben an Ihrer eigenen Familie. Aber Sie haben niemanden, keine Täterin, keine Täter, Mittäter aus dem Umfeld verraten. Das interessiert mich jetzt noch ein bisschen, diese mildernden Umstände. Dann ist das ja so eine Art Milchmädchenrechnung für Betroffene, oder? Wenn es heißt, sie haben dann mildernde Umstände, man aber ins Gefängnis geht als der die anderen angezinkt hat.
Das ist auch nicht wirklich das, was man unter mildernden Umständen versteht. Mildernde Umstände sind eher Dinge wie, eine extrem schwierige Kindheit, Missbrauch, eine super aggressive Drogensucht, all diese Dinge, das sind mildernde Umstände. Beim 31er ist es ist tatsächlich ein Tausch. Es ist ein Tausch, den
das Gesetz 31er?
Macht. Der Paragraph 31 ist eben Aussage gegen weniger Strafe. Also das ist nicht per se ein mildernder Umstand, sondern es ist tatsächlich ein Gesetz, das besagt, wenn wir andere Leute ins Gefängnis bringen, müssen wir selber weniger sitzen. Hm. Das macht man, um eben manche Strukturen, die schwer, oder manche Taten, die schwer aufzuklären sind, doch noch aufklären zu können.
Wie geht Gefängnisalltag, Maximilian? Wie sah das für Sie aus?
Also der Alltag im Gefängnis ist sehr strukturiert. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist ganz, ganz schwierig, Tage wirklich von anderen Tagen zu unterscheiden. Man hat zwar hin und wieder so kleine Sachen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt mittwochs Schachgruppe ist, dann weiß ich, okay, wenn heute Schachgruppe ist, dann ist heute Mittwoch. Oder dann eben die größeren Dinge wie Weihnachten. Okay, Weihnachten gibt es ein halbes Hähnchen, damals habe ich noch Fleisch gegessen. Dann weiß ich, okay, hier sind manches ein halbes Hähnchen und jetzt ist erstmal 3-4 Tage keine anderen Aktivitäten, weil die Beamten eben alle Urlaub haben. Dann weiß ich, es ist Weihnachten.
Wie viel Nähe kommt auf, wenn Sie sagen, die Beamten haben Urlaub? Es gibt Schach. Gibt es sowas wie ein soziales Leben im Gefängnisleben?
Innerhalb der Subkultur natürlich, ja. Jeder Gefangene hat auch wieder eine eigene Gruppe, zu der er gehört. Die kann man in verschiedene Arten einteilen. Manche sagen Sportler, Nicht-Sportler, manche Arbeiter, Nicht-Arbeiter, manche tatsächlich Kriminelle und ja, Nicht-Kriminelle, wenn man so will.
Naja, das kann ja aber nicht sein.
Naja, das kann nur für Sie nicht sein. Also für mich zum Beispiel ich war in einer Hochsicherheitsanstalt, ich war in Straubing in Bayern. Mhm. Und dort gibt es sehr, sehr viele, ich glaube es sind 25%, 20% Mörder und nochmal ungefähr so viele Sexualstraftäter. Und für mich sind diese beiden Gruppen, das sind natürlich Kriminelle, aber nicht Gangster. Das sind für mich keine Leute, die Berufskriminelle sind, sondern es sind für mich Sittlichkeitsverbrecher, wenn man so will.
Ja.
Also das sind Menschen, die nichts mit mir gemeinsam haben.
Und vor denen hat man doch wahrscheinlich auch tierisch Angst, oder?
Oh nein, da missverstehen Sie die Zustände. Das sind die ungefähr, also sowohl für die Anstalt auch, als auch für Gefangene wie mich sind diese Menschen sehr ungefährlich. Auch da wieder, ein Raubtier hat eine gewisse Beute und wenn deine Beute Kinder und junge Frauen sind, bist du nicht gefährlich für mich, sondern musst dich in Acht nehmen vor mir eher.
Mhm.
Also das war damals
Gibt es sowas wie ein Ranking? Also es ist ja eigentlich immer so, jede Gruppe, die gebildet wird. Man geht in die Grundschule und man hat seine Position. Man geht ans Gymnasium, hat seine Position. Geht zum Studium, hat seine Position. Ordnet sich irgendwo im Arbeitsprozess ein, hat seine Position. Gibt es das im Gefängnis auch?
Nennt sich Hierarchie und die gibt es. Die gibt es in anderen Ländern, ist sie vielleicht noch ausgeprägter, aber sie gibt es auch hier. Die Hierarchie basiert auf verschiedenen Faktoren. Einer davon ist definitiv die Anlasstat, was wir jetzt wieder haben. Wenn jemand einem Kind was getan hat, dann kann er nicht hochgestellt in der Hierarchie sein. Mhm. Wenn jemand 30 Jahre lang Schreiner war und dann seine Nachbarin erschlagen hat, dann wird er in der Hierarchie höchstwahrscheinlich auch nicht so hoch sein wie Leute, die ihr Leben lang Räuber waren, zum Beispiel.
Also waren Sie hoch eingeordnet?
Ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, ist die körperliche Verfassung. Und ich war um die 100 Kilo austrainiert und natürlich auch die Haltung, die man bei der Verhandlung gezeigt hat. Hat man seine ganzen Mittäter verraten oder nicht? Und wenn man es so getan hat wie ich, dann automatisch hat man ein gewisses Standing.
Sie sind zu 13 Jahren Haft verurteilt worden und sind nach 9 Jahren und 8 Monaten Haft freigekommen. Wann haben Sie das erfahren und was war der Grund dafür, dass Sie Haftmilderung bekommen haben?
Normalerweise sieht der Gesetzgeber vor, dass Leute, die erstmalig sind, also erstmalig in Strafhaft sitzen, dass die 2/3 bekommen, so nennt man das. Das heißt, die sitzen nur 2/3 ihrer Haftstrafe ab und das restliche Drittel bekommt man dann auf Bewährung. Und das müssen Sie sich vorstellen wie ein Rucksack und in dem Rucksack sozusagen sind die restlichen Jahre drin. Machen wir es einfacher, nehmen wir an, ich hätte 12 Jahre bekommen, dann hätte man mich nach 8 Jahren theoretisch entlassen können. Und diese restlichen 4 Jahre, die trage ich im Rucksack mit mir.
Mhm.
Und das meistens dann für eine Dauer von erneuten 5 Jahren. Und wenn in diesen 5 Jahren was passiert, müsste ich die 4 Jahre dann doch noch absitzen. Plus natürlich die neue Strafe. Und warum macht man das? Erstens hat man dadurch einen Anreiz für Gefangene, sich während der Haft gut zu fühlen. Wenn man gleich am Anfang sagt, ja, sie werden eh bis zum letzten Tag hier sitzen, dann habe ich vielleicht weniger Motivation, an mir zu arbeiten, ein bequemer Gefangener zu sein. Mhm. Also es gibt was man erreichen kann.
Das ist so ein Mittel.
Meiner Meinung nach ein sehr, sehr sinnvolles Mittel. Nicht nur, weil man dann früh rauskommt, sondern auch danach hat man ja weiter Kontrolle. Man kann sagen, diese 5 Jahre, die die Bewährung läuft, hat man einen Bewährungshelfer, hat gewisse Auflagen, die man erfüllen muss und steht somit nicht komplett frei da. Mhm. Und das ist vielleicht bei vielen Leuten gar nicht mal so schlecht.
Zu Gast ist Maximilian Pollux, Ende 30, knapp 10 Jahre seines Lebens ist er im Gefängnis gewesen und engagiert sich heute in der Kriminalitätsprävention. Unter anderem haben Sie das mit dem Verein Sichtweisen gemacht. Dieses Wortspiel interessiert mich. Weisen mit AI.
Mhm. Also vor dem Namen gab es die Idee für die Vereinsgründung. Wir wollten Jugendarbeit nachhaltiger machen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in Hunderten von Schulen gewesen und habe Workshops gemacht, habe aber gemerkt, ich lerne dort auch immer Leute kennen oder ich treffe Kids, die eigentlich mehr bräuchten. Also denen diese 4 Stunden Kriminalitätsprävention einfach nicht ausreichen. Das ist ein kleiner Impuls, aber es ändert nichts. Also es ändert ihr Leben nicht. Und um diesen Kids eine Möglichkeit zu geben, eine Nachbetreuung zu bekommen, was Nachhaltigeres zu machen, haben wir uns überlegt, wir brauchen einen Verein, wir brauchen ein Netzwerk, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen ehrenamtliche Helfer und so weiter. Und als das feststand, ging es an die Namenssuche und wir wollten Möglichkeiten geben, Dinge neu zu sehen. Also wir wollten einen neuen Blick auf zum Beispiel jemanden wie mich werfen, der 10 Jahre fast in Haft war und dem man immer gesagt hat, ach, du kannst nie in der Jugendarbeit sein. Eigentlich hätte ich nur noch Hartz IV bekommen dürfen. Eigentlich, ich war sogar arbeitsunfähig geschrieben vom Amt damals.
Wieso?
Und naja, posttraumatische Belastungsstörung, nie draußen gearbeitet, diese Haftstrafe relativ unvermittelbar. Mhm. Und darauf wollte ich eine neue Sichtweise geben. Ist diese Haftstrafe jetzt für immer ein Stigma, das mich überall nur zurückhält?
Wie so ein Stempel, so, was mich dauerhaft verfolgt. Sie haben gerade von dem Rucksack gesprochen, was ich auch da mein ganzes Leben jetzt im Rucksack haben muss. Das genau. War Ihr Thema, ja.
Also sozusagen mein größtes Scheitern wird ab jetzt mein Leben bestimmen. Mhm. Und ich wollte da eine neue Sichtweise drauf geben, indem ich sage, vielleicht kann das, dieses Stigma auch eine Art Studium gewesen sein. Vielleicht kann es etwas sein, das ich jetzt nicht im Hinterkopf begraben muss und niemandem davon erzählen darf. Vielleicht kann es was sein, was für andere Menschen wertvoll ist und im Umkehrschluss mir zu einer neuen Identität verhelfen kann.
Was hat es denn mit Ihnen gemacht, diese jungen Menschen?
Ganz kurz. Und darüber, und das nächste war dann eben, dass wir gesagt haben, okay, das sind die Sichtweisen. Und dann haben wir durch Zufall eben dieses Wortspiel mit dem AI entdeckt, weil die, um die wir uns kümmern, sind ganz oft zumindest emotionale Weisen. In vielen Dingen, die sie tun, stehen sie komplett allein da oder glauben, alleine zu sein. Mhm. Und das machen wir bei den Sichtweisen. Wir holen die ab und zeigen ihnen, dass sie vielleicht gar nicht mal so verwaist sind. Und es ist super interessant. Also bei mir melden sich tatsächlich vor allem Jugendliche selbst, ne, mhm, über Instagram, die Hilfe suchen, die raus wollen aus den Situationen, nicht wissen, wie sie da rauskommen. Da hängt nämlich auch wirklich immer sehr, sehr viel dran an so einem kriminellen Lebensstil. Und beim Verein melden sich wirklich hauptsächlich Angehörige. Wir machen kostenlose Elternberatungen, die finden online statt, oder Angehörigenberatung. Wir haben Selbsthilfegruppen für Angehörige von Inhaftierten. Und die Menschen, die sich dort melden, die sind sehr, sehr vorsichtig. Und manchmal sind sie ganz alleine. Meine Mutter zum Beispiel hat niemandem gesagt oder nur sehr, sehr wenigen Leuten gesagt, dass ich in Haft bin. Alle anderen dachten, ich wäre in Spanien, ja. Das passt ja nicht.
Ach, sie hat gesagt, der Junge ist in Spanien.
Der ist ausgewandert, ja, der fand es hier immer scheiße. Der fand es hier immer schlimm und der wollte immer in die Sonne und der ist nach Spanien. Und wenn ich mir meine Mutter vorstelle, die erzählt ihnen alles, was heute passiert ist, also die ist sehr, sehr gesprächig, wenn ich mir vorstelle, dass die über so einen großen Teil so lange auch enge Freunde belogen hat, wie schwer das für sie ist. Und das sehe ich tatsächlich, sehen wir das täglich in der Arbeit, dass gerade Leute, die nicht aus einem Milieu kommen, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, niemanden haben, an den sie sich wenden können, und die können sich sehr, sehr gerne bei den Sichtweisen melden.
Was hat es denn mit Ihnen gemacht? Was macht es denn mit Ihnen, auf diese jungen Menschen zu gucken und sich auch ein Stückchen selbst zu sehen dabei?
Am Anfang war es schwierig. Also wirklich die ersten Monate, Jahre vielleicht sogar, hatte ich immer wieder selbst auch mit Panikattacken zu kämpfen, während ich meine Geschichte geteilt habe auch. Und ich habe natürlich auch nicht gelernt, was jetzt die Sozialpädagogen professionelle Distanz lernen. So arbeite ich bis heute nicht. Ich habe das nicht gelernt. Es ist nicht das, woran ich glaube. Ich komme den Leuten also sehr, sehr nah. Und manchmal ist es traurig, wenn man sieht, wie jemand sich einfach konstant selbst schadet, selbst Steine in den Weg legt, sich sein Leben einfach schwerer macht. Und manchmal ist es super schön, wenn man sagt, ey, guck mal, da ist jemand, der hat mich an mich erinnert und der hat jetzt ein bisschen was verstanden, was ihm einiges ersparen kann. Man kann das Leben eh nicht für andere Leute leben, aber manchmal kann man ihnen ein bisschen Schmerz ersparen.
Und man kann ihnen, Maximilian Pollux, sehr gut zuhören. Das merken wir jetzt hier in unserer Sendung auch schon. Und das haben Macherinnen und Macher von einem Podcast wahrscheinlich auch gedacht. Sie haben einen Podcast, den kann man hören in der ARD Audiothek. Der heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Sie arbeiten da zusammen mit Tara und Roman.
Richtig.
Ich habe mir 2, 3 Folgen angehört und habe mich gefragt, was ist das jetzt? Ist es Prävention oder ist es Unterhaltung? Also ist das sowas, wie ich mir einen Tatort angucke, ich Ihnen zuhöre?
Gute Frage. Es ist nicht meine Präventionsarbeit, die ich täglich mit Jugendlichen mache. Dieser Podcast ist nicht nur für Jugendliche. Also der ist nicht gemacht mit dem Adressat, mit dem Rezipient Jugendlicher. Der ist eher, ist dieser Podcast meine Antwort auf journalistische Berichterstattung. Weil eben immer über diese drei Gruppen berichtet wird. Es wird immer über das Rotlicht berichtet. Es wird immer über Kriminalität, über Drogen berichtet. Aber meistens eben von Leuten, die ihre Informationen auch schon aus höchstens zweiter Hand haben. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte diesen Leuten selbst eine Stimme geben. Um eben diesen Filter wegzubekommen, in dem interpretiert werden muss. Weil da wird so oft, also ob ich mir True Crime anhöre oder Reportagen anhöre oder Interviews anhöre, es wird so oft vorbei interpretiert an dem, was eigentlich wirklich passiert. Und in dem Podcast nehmen wir eben, wir sind es eben direkt, wir sagen es selber und sind dadurch einfach sehr viel näher.
Ich habe es mir angehört und habe gedacht, ist das so eine Gesprächsebene, die auch im Gefängnis stattfinden kann, wenn 3 extreme Persönlichkeiten aufeinander kommen? Wird so kommuniziert oder hat das damit gar nichts zu tun?
Naja, Frauen sind eher selten in Männeranstalten. Also wir haben ja eine gemischte Gruppe. Dadurch ist es nicht möglich, so eine Situation im Gefängnis zu haben, weil die Dynamik in der gemischten Gruppe einfach immer anders ist.
Ja, und vor allem reine Männergespräche im Gefängnis müssen ja auch sehr eindimensional sein, oder? Also auch nein, das frage ich mich, wie entsteht dort ein Vertrauen? Wie entsteht ein soziales Miteinander? Auch starke, große Kerle im Gefängnis brauchen ja irgendwie Wärme, Nähe, Verständnis.
Das sind 2 Punkte jetzt. Das eine ist die durchaus falsche Annahme, dass Menschen im Gefängnis roh oder vielleicht ein bisschen eindimensionaler tatsächlich wären. In Wirklichkeit werden sie dort die reflektiertesten Männer treffen, die ihnen je begegnet sind, weil die Zeit und die Voraussetzung und die auch teilweise der Belast oder die Schuld, die diese Leute auf sich geladen haben, bei Menschen mit einer Seele dazu führen, dass sie das Reflektieren beginnen, zwanghaft fast schon, und das an sich selbst arbeiten. Deswegen, wenn sie jemanden treffen, der jetzt, weiß ich nicht, 40 ist und 15 Jahre im Gefängnis war, diese Art von Männern hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Und deswegen sind auch die Gespräche dort tief, wenn man mit den richtigen Leuten ist. Es gibt natürlich dort auch Menschen, die nur RTL 2 gucken und sonst nichts machen. Aber es gibt auch welche, die wirklich durchgehend an sich arbeiten. Ja. Unter anderem ich. Ja. Und auch der Kreis, den ich eben um mich hatte. Und das Zweite ist die Frage nach Wärme. Auch da sehe ich, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, aber ich beziehe meine Wärme jetzt auch nicht nur aus weiblichen Mitbürgern, sondern Wärme kann ja auch zwischen Männern entstehen. Es ist halt dann, Sexualität gibt es nicht oder gab es für mich nicht. Aber Wärme, also was man ein bisschen vermisst hat, war jetzt sowas wie Kuscheln. Da muss ich sagen, da haben wir Männer tatsächlich ein starkes Defizit. Also ich habe in den ganzen 10 Jahren nicht mit einem anderen Mann gekuschelt. So, das, auf die Idee wären wir nie gekommen. Und das ist ein bisschen was sich jetzt auch die letzten Jahre, glaube ich, sogar ein bisschen ändert. Sieht es so bei Jugendlichen, dass die wissen, dass das vielleicht gar nicht mal so unbedingt so sein muss. Aber Wärme, also eine brüderliche Umarmung oder ein fester Griff an den Arm oder so, ne, du schaffst es, wenn was schwierig ist oder so. Das war durchaus da und muss ja auch nicht immer nur über Körperlichkeit sein.
Deutschlandfunk Kultur, und zu Gast ist Maximilian Pollux, der knapp 10 Jahre im Gefängnis war, der Gangster. Das ist sein Part in diesem Podcast, haben wir gerade besprochen. Und Sie haben gerade über das Vermissen von Kuscheln im Gefängnis gesprochen. Sie sind verheiratet. Wie intensiv erleben Sie diese Freiheit, diese Nähe zu Ihrer Frau? Erleben Sie es anders, als Sie es erlebt hätten, ohne diese Abstinenz des Kuschelns?
Das ist schwierig, weil wir Menschen tendieren dazu, dass wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell. Ich weiß noch am Anfang zum Beispiel, ich komme raus, ich sitze auf einer Parkbank, ich dachte, ich brauche nie wieder mehr in meinem Leben. Ich so allein hier zu sitzen und auf den Rhein zu schauen, wird mir für immer genügen. Und dann bin ich aber 6 Monate draußen, 8 Monate draußen, 1 Jahr draußen und dann wird es wieder alltäglicher. Was sich natürlich geändert hat, ist die Nähe, die ich emotional zu meiner Frau vielleicht habe, dadurch, dass ich, wie gesagt, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide und sie mit mir durch diesen Krankheitsprozess geht seit 7 Jahren. Das macht was, das macht natürlich was aus.
Was genau bedeutet dieses Posttrauma in Ihrem Leben?
Ich bin mittlerweile sehr, sehr gut eingestellt. Ich habe sehr viel Therapie gemacht, ich habe sehr viel an mir gearbeitet, ich habe meine Trigger gelernt zu erkennen. Ich kenne mich mittlerweile sehr gut. Aber es war gerade nach der Entlassung, war ich komplett unvorbereitet auf, was es heißt, eben krank zu sein. Und da war es sehr, sehr schwierig. Heute komme ich sehr, sehr gut klar. Man muss dazu sagen, dass meiner vorsichtigen Schätzung nach ja, wahrscheinlich 90-95% so gut wie jeder Insasse eines Gefängnisses unter einer PTBS leidet. Aber es wird halt nicht diagnostiziert, es wird nicht therapiert. Es ist ein bisschen so wie früher, dass man Depressionen, vor 40 Jahren war keiner depressiv, da hat man halt schlechte Laune gehabt.
Was löst denn eine Reaktion unter dieser posttraumatischen Störung bei Ihnen aus? Also an welcher Stelle brauchen Sie Unterstützung?
Früher war es tatsächlich solche Situationen wie ein Klingeln, ein Klopfen. Die Idee, dass ich meinen Briefkasten aufmachen muss. Wenn ich zum Beispiel nachts vor der Haustür mehr als eine Autotür gehört habe, musste ich zum Fenster, musste schauen. Dass aus dem tiefsten Schlaf bin ich aufgewacht mit dem Knall der zweiten Autotür, um eben zu sehen, wer das ist. Oder unbekannte Männer, die sich in Gruppen nähern. Vor allem Paare, also vor allem 2 Männer, waren immer ein Riesenproblem für mich. All das hat mittlerweile nachgelassen. Mir ist bewusst, dass es eigentlich keine Gefahr mehr gibt. Damit lernt man dann umzugehen.
Wie hat Ihre Frau gelernt, mit Ihnen umzugehen? Wie offen waren Sie zu ihr, zu sagen, das bin ich, das kriegst du?
Meine Frau wusste von Anfang an, dass ich in Haft war. Ich glaube, sie wusste nicht genau, was das bedeutet. Sie hat wirklich mit sowas gar nichts zu tun gehabt. Über die Jahre ist sie dann schon bewusst geworden, wie viel da dranhängt, wie viele Probleme sowas auch mit sich bringt. Weiß ich nicht, also kleine Sachen, als ich meinen Führerschein beantragen wollte und dann ist sie gesagt, nee, sie dürfen keinen Führerschein machen so. Und dann, wieso? Ja, weil ne, aufgrund der langen Haftstrafe muss man jetzt erstmal eine MPU machen, zum Beispiel sowas. Aber was meine Frau nicht macht zum Beispiel, ist, sie sieht nicht mein YouTube-Content an. Dort rede ich ja recht ausführlich drüber, was ich getan habe, wann ich es getan habe, wie die Abläufe waren. Und das guckt sich meine Frau zum Beispiel nicht an. Also sie weiß, dass ich ein Mann mit einem gewissen Aggressionspotenzial war vor allem, aber ich glaube nicht, dass sie dieser Person begegnen will, weder im Künstlerischen noch ja, in Wirklichkeit erst recht nicht.
Weil ich spiele jetzt mal das Umfeld einer Frau, die sie kennenlernt und das Umfeld sagt, einmal Gefängnis, immer Gefängnis, einmal gewalttätig, immer gewalttätig.
Also ich hatte sehr, sehr, sehr großes Glück mit meiner Schwiegermutter, die hat mich sehr warm empfangen. Meine Frau muss ja dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich, wie gesagt, ein Arbeitsloser mit der Haftstrafe im Rücken. Ich habe ein Buchmanuskript gehabt. So, das war meine Perspektive. So, ich werde vielleicht mal Autor. Kilek heißt das Buch. Aber es war ja nicht abzusehen. Und das, wie es mir heute geht oder das, was wir heute erreicht haben, also heute sagt mir keiner mehr, oh Mensch, da war einmal im Knast, da musst du vorsichtig sein, sondern das war aber tatsächlich, konnte sie das nur ahnen. Und genauso auch die Familie, die hat dem Urteilsvermögen meiner Frau vertrauen müssen, dass der anständig ist.
Wenn man sie bei Instagram beobachtet, dann sieht man ihren Hund, Dr. Watson. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, dann sagen sie auch, so ein Hund kann helfen, nicht kriminell zu werden. Das müssen sie erklären.
Ist eine schwierige Aussage. Wenn man, meinen ersten Hund hatte ich, als ich kriminell war, meinen ersten eigenen, und den habe ich verloren. Weil als ich verhaftet wurde, kam der ins Tierheim. Und das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, auch nach all diesen Jahren noch könnte ich jetzt sofort weinen, wenn ich daran denke. Und mir wieder einen Hund zu holen, war eine Entscheidung, mit der ich mich gleichzeitig verpflichtet habe, ihn nicht mehr im Stich zu lassen. Also nicht auf so eine Art. Ich werde nicht etwas tun, was dafür sorgt, dass dieses Tier ins Tierheim kommt.
Das heißt, der kam in den Rucksack, wenn andere Sachen aus dem Rucksack kamen.
Jetzt habe ich eine Bulldogge, ja. Aber tatsächlich, also die Verantwortung, aber die Aussage würde ich so gerne nicht treffen, wie wir sie davor getroffen haben, weil dann würde, könnte man auch sagen, ein Kind hilft dabei, nicht kriminell zu werden. Das stimmt leider nicht, sondern wenn was im Argen ist, dann sollte man sich einfach keinen Hund holen. Es war eher so für mich, also als ich ihn geholt habe, der ist jetzt seit 5 Jahren bei mir, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde nie wieder rückfällig. Ich habe das im Griff, ich weiß, wer meine Dämonen sind und ich werde alles tun, dass das nie wieder passiert.
Früher also Krimineller, heute der Mann, der drüber spricht, unter anderem in einem Podcast. Zu erwähnen ist auch noch die Reihe vom Hessischen Rundfunk, wo Sie quasi als Ombudsmann, kann ich das sagen, als so eine Art Sozialarbeiter zu Menschen gehen und mit wirklich Betroffenen sprechen?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich die Sozialarbeiterfunktion ist. Ich gehe als Zuhörer und Chronist.
Maximilian Pollux im Deutschlandfunk Kultur, knapp 10 Jahre im Gefängnis gewesen. Und Sie haben gesagt, dass Sie nie wieder rückfällig werden gerade. Warum sind Sie sich da so sicher?
Ich glaube, da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ich bin da nicht reingerutscht. Ich bin da sehenden Auges reingelaufen. Das, was mir damals gefehlt hat, war die Übersicht über das, was ich tue. Und vielleicht auch ein bisschen Reife, um tatsächlich Konsequenzen ein bisschen besser einschätzen zu können. Also mir fehlt, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, mir fehlt die Motivation. Denn das, was mich früher so reingezogen hat, nämlich der Wunsch nach Reichtum, Anerkennung, Geld, dieser tolle Mann, den ich mir vorgestellt habe, dieser Mann mit den Narben, der irgendwie mit dem wehenden Haar am Bord eines Segelschiffs steht und Pirat ist. Jetzt habe ich nicht mal mehr Haare. Und ich habe auch nicht mehr den Wunsch, also wenn ich jetzt, wissen Sie, was ich früher gesagt habe, wenn Sie mir früher gefragt hätten, was machen Sie mit 1 Million Euro, dann hätte ich immer gesagt, da mache ich 2 draus. So ein Mensch war ich. Und jetzt würde ich 1 Million Euro sofort in soziale Projekte stecken und sowas Geiles aufbauen, aber ich habe keine Verwendung mehr für materiellen Status. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und auch die anderen Bedürfnisse, die ich eben mit Kriminalität versucht habe zu füllen, habe ich heute gelernt, auf andere Art zu füllen und anders damit umzugehen. Deswegen.
Das klingt, als wären Sie sich selbst genug?
In dem, wer ich bin und was ich tue, ja.
Maximilian Pollux, ich danke sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen mit allen Projekten alles Gute. Mögen es ganz viele Leute sehen und hören und vor allem zuhören. Herzlichen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.